kann ich noch so tolle Ideen haben, da kann ich tolle Budgets haben, da kann ich tolle Weiterbildungsangebote offerieren. Sie werden trotzdem nicht genutzt werden, weil die Kultur das nicht hergibt.
We empower people. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eLearning Inc. eLearning Inc. ist der Podcast der IMC für digitale Aus- und Weiterbildungsthemen mit dem Schlaufuchs und mir, Vanessa Klein. Ich muss mich bei euch entschuldigen. Wie vielleicht der eine oder andere gemerkt hat, gab es im September keine neue Podcast-Folge. Dafür habe ich aber für euch an der Audioqualität gearbeitet und bin nun mit neuem Equipment zurück. Und auch dazu einem spannenden Gast. Ich habe mit Jan Hosfeld über das Thema Lernkultur gesprochen. Jan ist Geschäftsführer von Infosys Kommunal GmbH und Host von Follow-up FM, einem Podcast, der sich mit Unternehmensnachfolge befasst. Jan verrät, wie er in seinem Unternehmen eine Lernkultur etabliert hat und warum es bei ihm im Unternehmen eine 30-Tage-Challenge gibt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
So, hallo Jan, schön, dass du da bist.
Zum zweiten Mal,
hallo Vanessa. Zum zweiten Mal für den Podcast, ja, das stimmt. Ich möchte heute mit dir über das Thema Lernkultur sprechen. Mhm. Und da würde mich als erstes mal interessieren, auf deinem Blog hast du einen Artikel veröffentlicht, in dem du auf das Jahr 2018 zurückblickst und deine Ziele für 2019 beschreibst. Da sagst du, dein Ziel ist es, Entwicklung jedes Einzelnen zu treiben. Mhm. Jetzt ist das Jahr ja schon fast vorbei. Wie ist das denn gelaufen?
Ich würde mal sagen, zufriedenstellend. Perfekt kriegt man ja seine Ziele selten erreicht, muss man ja ehrlich sagen. Aber im Großen und Ganzen kann ich durchaus zufrieden sein. Ich habe ein paar Sachen gemacht, die vorher nicht da waren. Also erstmal so die Basics geschaffen im Sinne von ein Budget bereitstellen, Zeit bereitstellen, das auch wirklich als Zielvorstellung verankern. Aber was vielleicht noch wichtiger war, dass ich für mich mir überlegt habe, wo soll jeder Mitarbeiter in 5 Jahren ungefähr stehen? Also was für eine Rolle sehe ich bei diesem Menschen? Welche Fähigkeiten möchte ich fördern? Und das alles mal auch festhalten und auch jeden Monat immer weiterschreiben, sodass ich dann am Ende vom Jahr wirklich auf 12 Einträge zurückschauen kann, um zu verstehen, was hat sich wirklich entwickelt. Weil die Tendenz ist ja, wenn man dann seinen Jahresrückblick im Dezember macht, weiß man noch, was im Dezember war, was im November war. Und davor wird es dann sehr dunkel. Und deswegen ist dieses Regelmäßige, denke ich, sehr wichtig.
Also du hast Weiterbildungspläne entwickelt und auch messbar gemacht, die Pläne.
Pläne würde ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil Pläne würde beinhalten, dass ich festlege, wer welche Weiterbildung konkret besucht. Und das möchte ich eigentlich gerne nicht, sondern ich würde gerne Weiterbildungsziele, Entwicklungsziele mit den Menschen vereinbaren und gebe ihnen die Möglichkeit, selbst sich auszusuchen, wie konkret sie diese Ziele erreichen möchten.
Ja.
Also ich nehme ein Beispiel. Ich habe einen Mitarbeiter im Unternehmen, der bei uns die Rolle des Scrum Masters ausfüllt, der formell aber noch kein Scrum Master ist. Es gibt ja in dieser Richtung auch noch einiges und er kann sich bestimmt auch noch entwickeln. Also ist mein Ziel mit ihm, dass er in 5 Jahren ein dedizierter, reiner Scrum Master ist, was er derzeit noch nicht ist, und dass er die entsprechenden Qualifikationen hat. Wie er sie denn jetzt erreicht, also in welchem Zeitraum er welche Weiterbildung dazu macht, das ist ihm erstmal überlassen.
Ja, jetzt sind wir auch schon, du hast dieses Thema selbstbestimmt etwas angesprochen. Das ist ja ein Kulturaspekt. Mhm. Dein Unternehmen hast du 2013 übernommen. Wie würdest du denn die Kultur damals in dem Unternehmen beschreiben?
Faktisch übernommen habe ich sogar schon 2010. Geschäftsführer bin ich seit 2013. Also mein Vater ist 2010 gestorben. Und in den letzten Jahren ist mir sehr bewusst geworden, dass Kultur etwas ist, was sehr unabhängig von Personen weiterlebt. Also sowohl mein Vater lebt nicht mehr, als auch viele Menschen, die ihn kannten, sind nicht mehr da. Viele Menschen, die ihn nicht kennen, sind da. Und trotzdem erkenne ich in bestimmten Aspekten immer noch meinen Vater in diesem Unternehmen wieder und arbeite deshalb auch auf eine Kulturänderung hin. Also Kultur ist sehr, sehr zäh und sehr langlebig.
Okay, also was heißt das für alle, die deinen Vater jetzt nicht kennen? Wie war die Kultur und wie hat sie sich jetzt entwickelt?
Ich hoffe, ich tue ihm nicht Unrecht. Ich hoffe, er würde dem zustimmen. Mein Vater kam aus dem mittleren Management von einem Großkonzern und hat sich dann selbstständig gemacht mit einem kleinen Unternehmen. Und hat es natürlich geführt, wie er es gewohnt war zu führen. Also Konzernführung beinhaltet ja tendenziell viel Controlling, viel Kennzahlen, sehr direktives Verhalten. Und das ist etwas, was sich in der Firma dann etabliert hat. Er war auch der Hauptsoftwarearchitekt und hat im Prinzip gesagt, okay, die Software wird sich in diese Richtung entwickeln. Du tust das, du tust das, du tust das.
Also und so lief das.
Und so lief das über eine Zeit lang. Und das Spannende war, dass dann im vergangenen Jahr aufgrund persönlicher Ereignisse ich ein halbes Jahr zwar körperlich noch anwesend war, aber mental jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Und als dann eine Drucksituation entstanden ist, hat man gemerkt, dass das Team in dieses Verhalten wieder zurückfällt. Also dass dann diese zentrale Person gesucht wurde, die irgendwie Anweisungen gibt und den Plan hat, während man selbst dann nur noch ausgeführt hat.
Ja, eine Lernkultur bedeutet ja jetzt, dass die Rahmenbedingungen geschaffen sind, innerhalb derer sich Individuen selbst weiterentwickeln können, aber auch, dass Lernen einen hohen Stellenwert im gesamten Unternehmen hat. Welche 2 bis 3 Charakteristika machen denn eine Lernkultur für dich zum Beispiel noch aus?
Also über die Basissachen haben wir ja gesprochen. Es muss überhaupt erstmal formell möglich sein, zu lernen. Das bedeutet, ich brauche Zeit, ich brauche Geld und ich brauche die entsprechenden Ziele und Möglichkeiten. Das ist, denke ich, eine Führungsaufgabe. Was aber vielleicht noch wichtiger ist, ist der kulturelle Aspekt. Die Lernkultur muss immer und immer und immer und immer wieder auch angesprochen werden. Es muss demjenigen, der dafür verantwortlich ist, das ist tendenziell die Führungskraft, der Unternehmer, dem muss das zum Hals raushängen. Dann hat das ungefähr oft genug angesprochen, würde ich behaupten. Das heißt, es ist immer wieder wichtig zu betonen, dass dieses Wachstum, dieses persönliche Wachstum eines jeden Einzelnen gewünscht und gefördert ist. Und man kann auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also ich zum Beispiel investiere sehr, sehr viel Zeit in meine eigenen Weiterbildung in jeder Form. Und zwar auch in Sachen, die nicht direkt auf den ersten Blick mit meinen Aufgaben zu tun haben. Das ist vielleicht der interessanteste Aspekt daran. Weil Lernen hat was mit einem Mindset zu tun. Und dazu muss man offen sein für Dinge. Es nützt nichts, mit einem Controller die ganze Zeit nur auf Controlling-Weiterbildungen zu schicken. Am besten schickt man ihn auf Sachen, die er nicht kann und die er nicht tut, weil damit öffnet sich sein Geist in einer gewissen Weise für neue Inhalte.
Jetzt sind wir auch schon mitten darin, wie man eine Lernkultur schafft. Vielleicht vorher noch einmal zurück. Warum ist das Thema denn so wichtig überhaupt? Warum ist eine Kultur so wichtig für ein Unternehmen?
Weil Kultur persistent ist. Wir können über alle möglichen organisatorischen Maßnahmen reden. Wie sieht das Organigramm aus? Wer ist der Abteilungsleiter? Welche Befugnisse hat er? Welche Unterschriften dürfen von wem geleistet werden? Das alles spielt aber, wenn es drauf ankommt, keine Rolle. Deine Strategie spielt keine Rolle. Peter Drucker hat es ja schon wunderbar gesagt, Culture Eats Strategy for Breakfast. Und er hat recht. Ich habe es im letzten Jahr erlebt. Ich hatte schon jahrelang andere Kultur angestrebt und habe da auch Maßnahmen ergriffen, die zu etablieren. Aber als der Druck kam und dieser Botschafter für die neue Kultur, der ich ja dann faktisch bin, nicht präsent war, war die alte Kultur plötzlich wieder da. Und deswegen ist es so wichtig, an der Kultur zu arbeiten. Wenn diese Basis nicht stimmt, kann ich noch so tolle Ideen haben, da kann ich tolle Budgets haben, da kann ich tolle Weiterbildungsangebote offerieren. Sie werden trotzdem nicht genutzt werden, weil die Kultur das nicht hergibt. Wenn die Kultur sagt, dein Fokus ist, deine Codezeilen zu programmieren, und zwar die, die du gesagt bekommst, dann hast du nicht präsent, dass du dich auch entwickeln kannst.
Jetzt hast du ein bisschen auch schon das angesprochen. Letztes Jahr hast du es dann gemerkt, da gab es wieder einen Rückschlag. Also welche Hürden gibt es denn aus deiner Erfahrung heraus bei der Etablierung einer Lernkultur?
Ich glaube, die größte Hürde sind die Menschen, und zwar im positiven Sinn. Was mir ganz oft auffällt, vielleicht ist das auch umfeldbedingt, das weiß ich nicht, kann so ein IT-spezifisches Thema sein. Aber die meisten Menschen haben logischerweise ihre konkreten Aufgaben von jedem Tag, von jeder Woche, von jedem Monat präsent und wollen die natürlich möglichst gut machen. Und das führt dann zu einem Verhalten, das vielleicht gar nicht gewünscht ist. Nämlich, wenn dann die Möglichkeit bestünde zu sagen, hey, ich möchte jetzt gerne mich ein bisschen weiterbilden in irgendeinem Bereich. Es ist aber noch Arbeit da und ich sehe, dass zum Beispiel die Kollegen am Rudern sind. Dann wird eher die Arbeit fokussiert statt die Weiterentwicklung. Das ist ja im Prinzip ein sehr löbliches Verhalten, aber hat den Nachteil, dass man selten weniger Arbeit hat. Meistens hat man genug Arbeit für seine Zeit, meistens sogar mehr Arbeit, als man braucht. Das heißt, es muss aktiv angegangen werden. Und deswegen ist das das Hindernis. Und das zweite Hindernis ist dann dieses Thema Eigeninitiative, über das wir vorhin schon gesprochen haben. Es fällt vielen Menschen schwer, einfach mal darauf loszuentscheiden, etwas zu tun, selbst wenn die Möglichkeiten grundsätzlich gegeben sind. Geld ist da, Zeit ist da, Möglichkeit ist da, aber es dann einfach zu tun, das ist eine Überwindung für viele Menschen, die man trainieren muss.
Jetzt geht es bei eLearning Inc., also dem Podcast heute, ja vor allem um das Thema digitale Weiterbildung. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach denn die Digitalisierung auf die Kultur im Unternehmen? Ich denke jetzt zum Beispiel auch daran, dass die Digitalisierung ja auch beeinflusst, ob wir noch an einem Ort sitzen oder ob wir in verstreuten Teams arbeiten.
Auf die Kultur des Unternehmens, da kommst du jetzt wirklich ein bisschen auf das Unternehmen an. Ich kenne viele, die, wie ihr ja auch, über den Globus verteilt sind. Da ist per Definition klar, es wird Remote-Teams geben. Ja. Wenn man jetzt aber nicht verteilt ist, ein kleines Unternehmen hat, so wie ich, kann man da tatsächlich getrennter Ansicht sein. Also ich bin persönlich kein großer Freund von Remote-Working. Ganz klar nicht, ja. Weil Kommunikation passiert zu 80% nonverbal. Das heißt, in dem Moment, wo ich über Chat oder Telefon mit jemandem rede, fehlt mir 80% der Kommunikation, weil er nicht präsent ist. Ich kann seine Körpersprache nicht wahrnehmen, was dazu führt, dass der Teamerfolg, in meiner Erfahrung zumindest, immer ein bisschen gelitten hat. Homeoffice ist völlig okay. Es ist auch völlig okay, woanders remote zu arbeiten, wenn es zeitweise ist. Dauerhaft finde ich es nicht so prickelnd. Habe keine gute Erfahrung damit gemacht.
Also da ist die Digitalisierung ein bisschen eine Hürde, was die Kultur angeht dann.
Kultur lebt von Menschen und wenn ich die ganze Zeit nur auf den Computer starre, kann ich nicht wirklich eine menschliche Kultur etablieren. Also es ist völlig okay, dass Digitalisierung dazu führt, dass man zum Beispiel bei Betreuungsengpässen, bei Krankheit, was auch immer, dass man dann irgendwie remote arbeitet, ist völlig in Ordnung. Aber dauerhafte Remote-Teams, glaube ich, sind auf lange Sicht weniger erfolgreich als präsente Teams.
Okay. Und wie würdest du sagen, ändert sich die Art und Weise, wie wir lernen durch die Digitalisierung oder ändert sie sich überhaupt?
Ich glaube, Lernen ist eine zutiefst individuelle Sache. Ich bin ein super digitaler Mensch, aber ich lerne am besten bislang durch Bücher lesen und selbst ausprobieren. Das funktioniert bei mir und es funktioniert bei mir Präsenztraining. Also nicht Vortrag, sondern Training. Das sind Methoden, die bei mir funktionieren. Es gibt aber Menschen, die zum Beispiel super gut aus Videos lernen können, während ich Videos zum Beispiel ganz schlimm finde, weil ich nicht drüber scrollen kann, im Sinne von, wie wenn ich einen Text lese. Ich kann nicht quer lesen beim Video. Ja. Deswegen glaube ich, dass die Digitalisierung an der Stelle einfach ein neues Angebot gemacht hat auf der technischen Seite, was zum Beispiel Videos und Podcasts angeht. Die funktionieren übrigens auch ganz gut. Mhm. Sie hat aber noch ein viel besseres Angebot gemacht, was Plattformen angeht. Also ich probiere gerade zum Beispiel mit meinem Team Udemy aus, was so eine Lernplattform ist. Da gibt es einen kostenlosen Teil und einen Business-Teil. Die reine Auswahl an Kursen, Angeboten zu verschiedenen Fragestellungen ist so groß, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit schlichtweg die richtigen Sachen finde. Und das, finde ich, ist ein richtig großer Vorteil. Wenn man dann jetzt noch Preis-Leistungs-Verhältnis in Relation setzt, ist natürlich absolut traumhaft, ganz klar. Es ist halt nur nicht für jedermann. Ich lerne zum Beispiel aus Videos nicht besonders gut.
Ja, aber du hast jetzt praktisch gesagt, das Angebot wird größer. Und vorher hast du ja auch gesagt, es ist selbstbestimmt, sich das Richtige raussuchen. Also man gibt praktisch den Mitarbeitern die Chance, jetzt sich selbstbestimmt etwas rauszusuchen aus einem breiten Angebot.
Korrekt. Also meine Mitarbeiter haben entschieden mit einfacher Mehrheit, also sie haben eine Abstimmung gemacht, ob sie das mal ausprobieren wollen und haben gesagt, okay, wir probieren das ein Jahr lang aus und das passiert jetzt. Also es gibt da zum Beispiel zu konkreten technischen Fragestellungen, wie programmiere ich irgendetwas, gibt es da Kurse und die können sie jetzt nutzen und in ihre Arbeit einbauen. Das passiert teilweise, weil einige diese Art des Lernens gut beherrschen, die für sie funktioniert. Andere nutzen es viel weniger oder gar nicht. Es gibt bei Udemy auch Sachen, die für mich relevant wären und meine Arbeit, aber ich habe es zum Beispiel noch nicht benutzt, weil ich mit Videos halt zum Beispiel sehr schlecht klarkomme.
Und denkst du, diese Art zu lernen, also sich selbstbestimmt aus dieser Online-Bibliothek seine Kurse auszusuchen, erfordert jetzt ein anderes Mindset oder eine andere Kultur als klassische Weiterbildung, wie man sie noch von früher kennt?
Nee, das denke ich nicht. Ich denke, es sind unterschiedliche Methoden und Techniken. Aber grundsätzlich ist der wichtigste kulturelle Aspekt, dass Weiterbildung erwünscht ist und Teil der Kultur wird, und zwar regelmäßig. Dass also jeder, der auch zum Beispiel auf einen Kurs geht oder einen Videokurs macht oder ein Buch liest oder sonst irgendwas, einfach mal ein bisschen darüber erzählt. Was hat es mir gebracht? Das fördert die Lernkultur am meisten.
Okay, also du hast jetzt kulturtechnisch auch nichts Besonderes beachtet, wo du jetzt dich für E-Learning entschieden hast in deinem Unternehmen, sondern einfach nur, dass du hast darauf geachtet, dass eben jeder die Möglichkeit hat zu wissen, dass Lernen erwünscht ist und dass das gefördert wird.
Und dass es dauernd immer wieder betont wird. Es muss ganz, ganz viel drüber gesprochen werden, weil okay. Es ist schön, wenn man eine tolle Neujahrsansprache hält und sagt, hey Leute, Weiterbildung ist jetzt Teil unserer Kultur, ihr habt folgendes Budget, ihr habt folgende Zeiten, ihr müsst folgende Sachen machen, damit das passiert. Ja, das war im Januar. Im Februar schon wieder vergessen. Über Oktober wollen wir jetzt gar nicht reden.
Ja, ah, das ist doch auf jeden Fall ein schönes Statement, einfach drüber reden,
immer,
ein Vorbild immer sein. Wieder. Und den Mitarbeitern die Möglichkeit geben.
Vielleicht darf ich da noch eins anfügen. Ich glaube, dass Kultur ganz generell eine, wenn nicht vielleicht sogar die wichtigste Führungsaufgabe ist. Das heißt, gerade Unternehmer und Führungskräfte haben die Aufgabe, darauf zu achten. Ist Lernkultur, Weiterbildung, Entwicklung von Menschen Teil meines Unternehmens oder nicht? Und dann vielleicht auch was dran zu ändern, wenn es das noch nicht ist. Mhm. Weil nicht weiterentwickeln ist, glaube ich, also ich will nicht die üblichen Phrasen bemühen mit die Welt dreht sich immer schneller und so weiter, aber es hilft halt nicht, einfach stehen zu bleiben. Das funktioniert nicht mehr.
Und dann hast du mir, das ist ja jetzt schon der zweite Versuch, beim letzten Mal hast du heute noch gar nicht drüber geredet, die 30-Tage-Challenge verraten, die du in deinem Unternehmen hast. Willst du die vielleicht noch mal erzählen? Die fand ich nämlich sehr toll.
Die 30-Tage-Challenge ist ein Angebot, das ich meinen Mitarbeitern mache. Sie dürfen, wenn sie es rechtzeitig anmelden, das ist die einzige Bedingung, also sie müssen bei unserem Projektmanagement sagen, okay, ich möchte eine 30-Tage-Challenge machen, dann werden sie einen kompletten Monat, also 30 Tage, 20 Arbeitstage, komplett aus dem regulären Betrieb rausgenommen. Sie müssen nicht mehr Meetings teilnehmen, sie müssen keine Berichte mehr schreiben, sie machen nichts, was mit unseren Produkten oder Ähnlichem zu tun hat. Sie leisten auch keinen Support, gar nichts. Was Sie in den 30 Tagen machen, ist Ihnen völlig überlassen. Sie haben dafür ein Budget, Sie können irgendetwas tun, das könnte eigene Weiterbildung sein. Tendenziell geht es eher in die Richtung von, ich probiere mal eine Produktidee aus. Die einzige Bedingung, die daran geknüpft ist, ist, du präsentierst am Ende irgendetwas Prototypartiges. Prototypartig deswegen, weil ich gar keine Anforderungen daran haben will. Das muss kein Mock von irgendeinem Programmierprojekt sein, das könnte auf Papier sein oder die Idee einfach an einem Flipchart ausprobiert. Das ist egal. Wichtiger ist, dass klar ist, worin wurde die Zeit investiert und was hat es gebracht. Mhm. Und aus dieser 30-Tage-Challenge sind ein paar Ideen entstanden, die nicht gefruchtet haben. Es sind aber auch welche entstanden, die schon gefruchtet haben. Und wir wissen es ja, es braucht nur eine gute Idee, die funktioniert.
Das finde ich wirklich toll. Also das finde ich eine ganz tolle Inspiration auch für andere. Dann habe ich jetzt noch zwei persönliche Fragen an dich. Und zum einen, kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung richtig angehen sollten?
Da habe ich einen. Ich glaube, den hatten wir auch beim letzten Mal schon. Den finde ich immer noch den besten überhaupt. Die eigene Weiterbildung geht man am besten an, indem man etwas tut, wovon man absolut keine Ahnung hat. Die meisten Menschen versuchen, an irgendwas zu arbeiten, wo sie schon Ahnung haben. Und erzielen damit durchaus auch einen Fortschritt. Aber ich glaube, es ist viel interessanter, etwas zu tun, wovor sie Angst haben, wovon sie keine Ahnung haben, was völlig fremd ist, was mit dem eigenen Arbeiten nichts zu tun hat. Weil das bringt die besten Ideen, erfahrungsgemäß.
Und dann hast du noch eine Empfehlung, welche Person ich zum Thema Weiterbildung in einer der nächsten Folgen unbedingt interviewen sollte?
Was ich interessant fände, jetzt gerade im Hinblick auf Udemy, wäre jemanden, der die Qualität von Weiterbildung oder der Angeboten zur Weiterbildung überprüft. Weil Udemy hat zum Beispiel diesen Claim, und wir sind ja nicht die einzige Plattform in dieser Richtung, die sagen, okay, wir haben in unserem Businessbereich haben wir Sachen gefiltert. Das ist nicht nur Userbewertung, sondern wir haben eine Auswahl getroffen. Wie also beurteilt man die Qualität einer Weiterbildung? Weil es kann niemand Experte in allem sein. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie für jedes einzelne Thema einen Experten beschäftigen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Deswegen wäre es unglaublich reizvoll, mal zu verstehen, woran bemisst sich die Qualität von Weiterbildung aus Sicht von jemandem, der von außen auf das Angebot von anderen draufschaut? Und das fände ich super interessant, mal in deinem Podcast zu hören.
Auf jeden Fall. Ich nehme es auf jeden Fall auf die Liste. Dann danke, dass du nochmal hier warst.
Ist ja schönes Wetter, die Fahrt hat Spaß gemacht. Ja.
Das war mein Interview mit Jan. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und vor allem auch der Sound. Feedback oder Anregungen könnt ihr mir über Social Media mit dem Hashtag Schlaufuchs geben. Die nächste Folge erscheint dann wieder wie gewohnt in 4 Wochen und wird sich mit dem Thema E-Learning-Trends für 2020 beschäftigen. Wenn ihr in Zukunft keine Folge mehr verpassen wollt, könnt ihr den Podcast auch gerne über iTunes oder Spotify abonnieren. Stay tuned! We empower people.